Die Presse. Ein Kredit für einen Rüstungskonzern in Osteuropa. Ein österreichisches Startup, das Software für Drohnen entwickelt. Ein Zulieferer, der Motoren, Stahl oder Sensorik produziert. Was eigentlich nach ganz normaler Industrie- und Finanzwirtschaft klingt, kann in Österreich derzeit noch zum Strafrechtsrisiko werden. Der Grund dafür ist § 320 Strafgesetzbuch. Er schützt Österreichs Neutralität, aber Kritiker sagen, in seiner jetzigen Form trifft er längst nicht nur Waffenproduzenten, sondern auch Banken, Zulieferer und Technologieunternehmen. Und er treibt sie womöglich ins Ausland. Darüber spreche ich heute in dieser Folge mit dem Wiener Rechtsanwalt Alexander Stückelberger. Das ist Was wichtig ist, der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und ich bin eine der Gastgeberinnen dieses Podcasts.
Mein Name ist Alexander Stückelberger, ich bin Rechtsanwalt und Partner bei Brandl Talusch. Das ist eine mittelgroße Wirtschaftskanzlei in Wien. Ich mache das jetzt seit 13 Jahren und habe jetzt seit eigentlich Beginn der Ukraine-Krise, dem Angriffskrieg 2022, mit dem Thema der Neutralität und damit verbundenen Einschränkungen für die österreichische Wirtschaft zu tun.
Wie kommt man auf dieses Thema?
Tatsächlich durch Anfragen von Mandantinnen. Mhm. Ja, bei uns war es so, dass zuerst einige Banken betroffen waren, die Geschäfte in Osteuropa machen. Ja, das betrifft natürlich naheliegende Banken, die dort Tochterunternehmen haben, trifft aber eigentlich sehr, sehr viele andere Banken auch noch, die man da gar nicht so am Schirm hätte, ja, die aber doch auch Kreditbeziehungen, Geschäftsbeziehungen nach Osteuropa haben. Die waren davon deshalb sehr stark betroffen, weil ja in der Ukraine sehr viel im staatsnahen Bereich auch immer stattgefunden hat, ja, und viel auch mit ukrainischen Staatsanleihen etc. Gehandelt wurde. Und ab dem Eintritt sozusagen des Krieges, des Konflikts, das spätestens eben im Februar 2022 der Fall war, ist die Ukraine zu einer Konfliktpartei geworden nach der gesetzlichen Definition. Ja, und damit sind österreichische Unternehmen in einem neutralen Staat sehr stark eingeschränkt.
Gehen wir das ganz langsam an, damit alle gut mitkommen. Sie haben jetzt schon erwähnt, Banken, Tochterbanken von Banken, die in Osteuropa Geschäfte machen. Das ist mal so quasi die Partei, von der wir als erstes sprechen wollen. Aber eigentlich geht es darum, wenn wir jetzt sehr konkret werden, wenn eine Tochterbank in Osteuropa einen Kredit für ein Unternehmen, zum Beispiel aus der europäischen Rüstungsindustrie, vergeben möchte, muss ja in Österreich die Konzernzentrale zustimmen. Und Sie sagen, dass schon dieser Vorgang, diese Zustimmung in Wien zum strafrechtlichen Risiko für die Bank werden kann. Wieso?
Das liegt daran, dass wir einem sehr, sehr starken Territorialitätsprinzip folgen im österreichischen Strafrecht. Das bedeutet, wir schauen uns an, welche physischen Handlungen passieren einmal in Österreich. Ja, und das ist hier zweimal wichtig. Einerseits, weil das schon die allgemeine Regel ist, wann wenden wir österreichisches Strafrecht überhaupt an? Ja, und der erste Anknüpfungspunkt sind physische Handlungen bei uns auf österreichischem Staatsgebiet. Der zweite Punkt ist, dass diese Neutralitätsbestimmungen und insbesondere dieser eine Paragraph im Strafgesetzbuch 320, ja, ich versuche ihn möglichst wenig zu erwähnen heute.
Wobei, wir werden ihn öfter erwähnen und uns auf ihn beziehen. Also Paragraph 320 Strafgesetzbuch ist der, um den es hier geht.
Das ist die maßgebliche Bestimmung und der sagt selbst noch einmal ausdrücklich, dass Handlungen, die im Inland stattfinden, von ihm erfasst sein sollen. Ja, und da gibt es verschiedene Interpretationen, wie das halt bei Juristen manchmal so ist. Und eine der Interpretationen, die vorsichtige sozusagen, die strenge, würde eben sehr, sehr große Einschränkungen bedeuten. So, und das ist das Problem Nummer eins. Das zweite Problem, das wir haben, wir folgen in Österreich einem sehr, sehr breiten sogenannten Einheitstätersystem, was jetzt auch wieder sehr juristisch klingt. In a nutshell bedeutet das, dass nicht nur derjenige, der unmittelbar eine Tathandlung erfüllt, zu bestrafen ist, sondern auch jeder, der dazu irgendwie beiträgt. Ja, und um das jetzt ganz praktisch anhand eines des Urdelikts, des Strafrechts, des Mordes festzumachen, ja, es ist nicht nur derjenige, ein Mörder nach österreichischem Recht, der abdrückt und damit eine andere Person umbringt, sondern es ist auch derjenige, ein Mörder, der in dem Wissen, dass das passieren wird, dem die Waffe zur Verfügung stellt, als Beitragstäter.
Mhm. Aber wir sprechen eigentlich nur über die jetzt mal im ersten Schritt über die Finanzierung von Geschäften, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Krieg zu tun haben.
Das ist richtig. Mhm. Die Problematik, die da dazukommt, ist, dass wir ja nicht nur einen unmittelbaren Beitrag, also eine unmittelbare Beziehung zwischen dem eigentlichen unmittelbaren Täter und der Person, die wir uns in Österreich ansehen müssen, strafbar haben in Österreich, sondern wir ja auch sogenannte Beitragsketten kennen. Ja, das bedeutet, wenn ich, um im Beispiel des Mordfalls zu bleiben, ja, derjenige bin, der dem Mörder die Waffe in die Hand drückt, bin ich klarerweise ein Beitragstäter. Ja. Ich bin aber auch ein Beitragstäter, wenn ich der Person, die dem Mörder die Waffe in die Hand drückt, die Waffe in die Hand drücke. Und das kann ich theoretisch endlos weiterziehen. Das kann ich sehr, sehr lang weiterziehen. Und in solchen Kausalketten kann es halt oft sein, dass dann dieser Beschluss, der in Österreich stattfindet, die Kette erst auslöst oder die Kette erst ermöglicht.
Okay. Aber wie wirkt sich das jetzt praktisch aus? Wenn ein Unternehmen, eine Bankengruppe weiß, dass solche Geschäfte schwierig sind, heißt das, dass die dann hier sich früh genug entscheiden müssen und sagen, wir verlieren hier Geschäftspartner, wir können hier nicht frei handeln?
Genau, das ist letzten Endes das Resultat daraus. Ich möchte aber eins hervorheben, da geht es schon um ganz andere Themen, als es Geschäfte unmittelbar mit dem Staat Ukraine abzuschließen oder mit den ukrainischen Streitkräften abzuschließen. Da geht es auch um Geschäfte zum Beispiel mit deutschen, tschechischen Rüstungskonzernen, die ja völlig legal agieren, ja, und die ja gerade auch politisch gewollt agieren. Das muss man ja auch sagen. Ja, und auch die Finanzierungen an diese Unternehmen können schon problematisch sein, wenn diese Finanzierungen dann in letzter Konsequenz dazu führen, dass Lieferungen zum Beispiel in die Ukraine erfolgen. Mhm. Ja, man muss vielleicht noch eins dazu sagen, ja, die Ukraine ist ja nicht mehr das einzige Thema, das wir jetzt in Österreich haben, das eine wirtschaftliche Relevanz hat, sondern seit der Auseinandersetzung zwischen den USA, Israel und dem Iran sind diese drei ja auch Konfliktparteien. Das ist jetzt beim Iran nicht super wichtig, weil das kein zentraler Wirtschaftspartner österreichischer Unternehmen ist, aber die USA und Israel sind das sehr wohl und dort haben wir genau dieselben Probleme. Mhm. Wenn wir jetzt Geschäfte abschließen, die in letzter Konsequenz dazu führen, dass zum Beispiel die US-Streitkräfte in irgendeiner Form ausgerüstet werden, dann sind die auch in Österreich potenziell strafbar nach eben diesem Paragraph 320.
Und was wichtig ist, es geht hier ja zum Beispiel nicht nur um Waffen oder um Rüstungsindustrieprodukte, sondern auch um ganz andere Dinge, oder?
Genau. Die Rüstungsindustrie ist deshalb besonders gefährlich, weil es wenige andere Anwendungsfälle gibt, als dass diese Gerätschaften, diese Produktionen letztlich dazu im Rahmen eines Konflikts eingesetzt werden. Ja, deshalb ist dort das
eine
Risiko
Drohne,
am höchsten.
Irgendeine Waffe mit sich bringt, ist
eine
Kriegshandlung
als Granate, bestes Beispiel. Ja.
Aber Sie sagen, es geht ja auch um ganz andere Produkte.
Ganz genau. Ja, also der Gesetzeswortlaut stellt ab auf der Ausrüstung bewaffneter Formationen. Mhm. Ja, und das ist völlig einhellig geklärt in Österreich, dass das zum Beispiel auch Kochgeschirr betrifft oder Schutzausrüstung betrifft. Und vor dem Hintergrund besonders schon fast ironisch, ja, dass die Bundesregierung in den letzten Jahren ja immer mal wieder Schutzausrüstung auch in die Ukraine geliefert hat, durchaus medial wirksam, gleichzeitig aber Private das nicht dürften.
Sie sagen jetzt auch, dass Startups und Scale-Ups deswegen auch wegen dieser Regelung die Entwicklung und Produktion gewisser Produkte aus Österreich ins Ausland verschieben. Was sind denn das zum Beispiel für Unternehmen und warum gehen die dann eben ins Ausland?
Also ich kann jetzt leider keine Namen nennen. Mhm. Wir hatten aber gerade in den letzten ungefähr 2 Jahren viel zu tun mit innovativen Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, die auch gerade im Rüstungsbereich aktiv sind. Ja, da geht es um Sprengmittel, da geht es um Drohnenteile, teilweise Drohnenmotoren, teilweise auch Software. Und das sind Unternehmen, die in Österreich teilweise von Unis ausgegründet wurden, teilweise aus größeren Unternehmen ausgegründet wurden, um eben punktuelle Dinge weiterzuentwickeln. Und wir kommen dann mit denen in Berührung, wenn es um die ersten Investments geht. Ja. Und die Investorinnen und Investoren haben da natürlich am Schirm Moment, das ist natürlich heikel, ja, und lassen sich das anschauen. Ja. Und oft kommt dann gerade bei diesen ersten Finanzierungsrunden raus, hoppala, wenn wir dieses Geschäft wirklich operativ durchführen wollen, wenn wir wirklich anfangen wollen, in die Produktion zu gehen damit oder das wirklich verkaufen wollen, dann müssen wir das zu guten Teilen außerhalb Österreichs machen, weil uns eben dieser Paragraph 320 ansonsten einem durchaus erheblichen Risiko aussetzen wird.
Gut, jetzt fragt man sich aber, wie real ist die Gefahr wirklich? Also ich meine, ja, den Paragraph gibt es, die Bestimmung gibt es, aber ist das wirklich etwas, was dann passieren kann? Also kann man dann deswegen mit einer Strafverfolgung rechnen?
Die Frage ist natürlich berechtigt, sie ist sehr schwierig zu beantworten, ja, weil was ein Faktum ist, ist, dass viele Unternehmen, die wir sehen, die wir kennen, mit denen wir zusammenarbeiten, diese Geschäfte dann halt einfach nicht machen oder diese Geschäfte von Anfang an aus Österreich rausverlagern, um eben dieses Risiko zu beseitigen. Ja, es ist wie so oft, Unternehmen sind sozusagen risikoavers, ja, und wenn sie Risiken beseitigen können, tun sie es. Und ein Absiedeln aus Österreich oder eine Verschiebung dieser Geschäfte aus Österreich hinaus ist für diese Unternehmen angenehmer, einfacher, als dieses Risiko einfach einzunehmen. Aktuell gibt es, soweit wir wissen, keine aktiven Fälle. Mhm. Ja, es gibt aber sehr, sehr viele Fälle, in denen bewusst Geschäft aus Österreich rausverschoben wurde.
Gut, aber genau das ist der Punkt, dass der politische Grund, warum man dann auch immer wieder gern also sagt, naja, so problematisch ist es nicht, weil faktisch gibt es kaum Verurteilungen nach diesem 320 Strafgesetzbuch. Also muss man nichts ändern. Ist das ein Argument, das nicht auch Berechtigung haben kann? Also man sagt, das ist quasi totes Recht, müssen wir uns nicht drum kümmern?
Ich glaube, das Argument hinkt gerade dort, wenn man sich aktuelle Entwicklungen ansieht. Ja, wenn man 5, 6 Jahre zurückgeht, dann waren wir ja in einer sehr friedlichen Umgebung. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, okay, Russland und Krim, das war damals auch schon ein Konflikt, der irgendwie heikel war. Aber so richtig am Tapet ist dieses Thema eigentlich seit 2022, weil wir einen ausgewachsenen Krieg in unserer Nachbarschaft haben. Damit wird das wichtig. Und noch einmal wichtiger wird das, wenn jetzt die USA und Israel auch Konfliktparteien sind, ja, und damit Lieferungen an deren, in deren Länder ein erhebliches Risiko haben. Und diese Situation ist neu. Und nach dem normalen Lauf der Dinge, ja, würde es dann in den kommenden Jahren einige Verfahren geben, wenn man sich das anfängt genauer anzusehen. Ja, das sieht man ja in vielen anderen Geschichten auch, im Korruptionsstrafrecht oder generell im Wirtschaftsstrafrecht, dass wir einen ziemlichen Timelag haben. Ja, Dinge passieren, wenn man sich ansieht, die Wirtschaftskrise 2008, ja, da gibt es Verfahren, die laufen immer noch. Es gibt einige Verfahren, die sind erst in den letzten Jahren abgeschlossen worden. Und diesen Timelag darf man nicht vergessen. Ja, mhm. Jetzt würde es mich nicht wundern, wenn quasi morgen die ersten Verfahren losgehen, weil vielleicht irgendwer nicht so genau geschaut hat und doch Lieferungen an die ukrainischen Streitkräfte getätigt hat. Ja. Mhm. Genauso wie wir ja aus der Zeitung wissen, dass es immer mal wieder Vereine gibt in Österreich, die versuchen, Geld einzusammeln und das dann an die ukrainischen Streitkräfte zu spenden. Auch das ist ja nach diesem Paragrafen verboten. Mhm. Auch da könnte es ja durchaus Schwierigkeiten geben, wobei diese Versuche, soweit ich weiß, daran gescheitert sind, dass die Banken gesagt haben, wir geben euch kein Konto für diesen Zweck, was ja auch die tatsächlich richtige Antwort war.
Mm. Gut, jetzt braucht man, glaube ich, gar nicht lange um den heißen Brei herumreden, warum das so auch politisch heikel ist, das Thema oder diesen Paragraph anzugreifen und zu verändern, weil man natürlich dann sich ausliefert der Debatte, aha, na gut, wir unterwandern hier unsere Neutralität, wenn wir das jetzt sozusagen zulassen, dann wird die Neutralität noch mehr geschwächt, so quasi. Was halten Sie von dem Argument?
Ich finde es gut, dass man es diskutiert, mhm. Ja, und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, sich diese Gedanken über die Neutralität zu machen. Ich glaube aber, dass es ein bisschen eine Übertreibung ist, ja, weil worum es geht, und da gibt es ja auch aktuell ein Gesetzesvorhaben, das verhandelt wird auf politischer Ebene, es geht um Klarstellungen dieses Paragraphen. Mhm. Ja, was wollen wir hier tatsächlich verhindert wissen und wo sehen wir eigentlich die Neutralität gar nicht mehr berührt? Und da um diese Klarstellung geht es. Es geht nicht darum, die Neutralität irgendwie abzuschwächen.
Also bei Hilfslieferungen zum Beispiel Schutzausrüstung an ein kriegsführendes Land wie die Ukraine, stellt sich die Frage ja eigentlich gar nicht, oder? Aus Ihrer Perspektive?
Naja, die Frage könnte sich durchaus stellen, weil die Neutralität ist ja auch in internationalen Abkommen definiert. Ja, und einer der wichtigsten, zentralsten Punkte ist, dass sozusagen auf unserem Staatsgebiet, auf dem Staatsgebiet neutraler Staaten, bewaffnete Verbände nicht ausgerüstet werden dürfen. Mhm. Ja, und so, wenn wir jetzt in Österreich ukrainische Verbände ausrüsten würden, das wäre ein Verstoß gegen Neutralität.
Darüber das weiß ich schon, aber für die Zukunft betrachtet könnte man ja sagen, wir schauen uns das an, wir sagen Waffen sicher nicht, wir sagen, weiß ich nicht, ja, also wir machen einfach eine Differenzierung, aber Schutzausrüstung, das, was Sie vorher erzählt haben, Vereine, die Spenden sammeln, das kann nicht mehr von diesen Paragraphen umfasst sein. Ist das zum Beispiel eine Möglichkeit, sich dem Thema noch einmal neu anzunähern?
Na, ich glaube, für diese beiden konkreten Punkte müsste man tatsächlich diese Abkommen verändern. Ja, und das glaube ich nicht, dass das zeitnah passieren wird, weil das ist im internationalen Bereich gerade jetzt sehr kompliziert. Wo ich aber schon maßgebliche Ansatzpunkte sehe und auch eine absolute Notwendigkeit sehe, Klarstellungen zu schaffen, ist in internationalen Bereichen. Ja, weil wenn jetzt die Neutralität, so wie wir sie verstehen und in der aktuellen Situation, wo jetzt viele EU-Staaten ja durchaus Unterstützungsleistungen an die Ukraine zum Beispiel leisten, ja, oder die meisten unserer Geschäftspartner und ein sehr, sehr guter Teil der EU NATO-Mitglieder sind und damit mit den USA in einem Bündnis stehen und dementsprechende Beziehungen miteinander haben, würde die strenge Auslegung der jetzigen Rechtslage dazu führen, dass wir viele Geschäfte, die völlig legitim sind, einfach nicht mehr machen, weil wir uns davor nicht ganz zu Unrecht fürchten, ja, dass das irgendwann mal wer anders sehen könnte. Ja, und dass irgendwann mal wer feststellt, naja, Moment einmal, ihr habt da jetzt vielleicht, ganz plakativ, ihr habt Stahl an Rheinmetall geliefert. Ja, und Rheinmetall hat daraus Waffen gebaut, hat die Waffen den USA zur Verfügung gestellt und die USA haben diese Waffen im Iran verwendet.
Und wegen der Beitragskette wäre
dann
das?
Dann habe ich eine Beitragskette und dann kann man natürlich noch sagen, okay, aber ist das jetzt wirklich wissentlich und ist das die sogenannte subjektive Tatseite erfüllt? Also haben die Leute in Österreich das gewusst, als sie gehandelt haben? Aber das ist halt dann schon eine Frage, die klärt man in einem Verfahren, in das man gar nicht rein will. Und schon dieses Verfahren ist sehr, sehr schädigend. Ja, es kostet Geld, es kostet Aufmerksamkeit und es ist ein maßgeblicher Reputationsschaden für Unternehmen, für Privatpersonen. Und auch das ganz menschlich, ja. Wer möchte sich dem Risiko aussetzen, da 6 Monate bis 5 Jahre ins Gefängnis zu gehen für ein Geschäft? Mhm. Ja, und dieses Damoklesschwert sozusagen schwebt über diesen Geschäften und darum finden viele davon gerade nicht statt.
Noch einmal trotzdem die konkrete Frage, wie müsste man diesen Paragraphen neu gestalten, dass es genau dieses Risiko für Geschäfte nicht mehr birgt?
Der Entwurf, der gerade am Tisch liegt, und den halte ich für sehr, sehr gut, ja, der würde im Endeffekt dazu führen, dass diese Beitragskette bei internationalen Themen zurückgeschnitten wird. Ja, nämlich vor allem darauf, auf das, was der Gesetzgeber erklärterweise damals wollte, ja, was aber mit der OGH-Rechtsprechung meines Erachtens nicht ganz in Einklang ist, vor allem mit der jüngeren, dass man sagt, okay, es muss wirklich die unmittelbare Tathandlung, die wirklich die Neutralität betrifft, in Österreich stattfinden. Und eine globalisierte Lieferkette, wo Österreich ja sehr, sehr viele Unternehmen hat, die da so als Hidden Champions zuliefern, die soll da nicht relevant sein, weil das keine Lieferung an eine Konfliktpartei ist. Und das ist der Ansatz, wie er gerade am Tisch liegt. Und der führt einfach zu Rechtssicherheit.
Wenn wir noch in die Geschichte schauen, Sie sagen ja, wir sind schon lange neutral, auch im Kalten Krieg waren wir neutral, aber so eine vergleichbare Bestimmung gab es damals nicht, oder?
Ja.
Warum ist die eigentlich eingeführt worden? Wer hat das forciert?
Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wer das forciert hat. Das war eine Zeit lang vor unserer beider Geburt. Ja. Aber die ersten 20 Jahre sozusagen der Neutralität, also von 55 bis 75, hatten wir so eine Bestimmung tatsächlich nicht im österreichischen StGB. Und dann, als man eben 75 das Strafgesetzbuch generell neu aufgestellt hat, ja, und alles modernisiert hat, im Strafgesetzbuch hat man gesagt, okay, auch diese Bestimmung brauchen wir. So ein durchaus breiter Ansatz, ein sehr, sehr wissenschaftlicher und insgesamt, glaube ich, sehr erfolgreicher Ansatz, das StGB generell neu aufzustellen. Und da hat man den reingenommen. Ja, und damals schon, muss man auch sagen, durchaus in dem vielleicht nicht Bewusstsein, aber sehr schnell danach hat man festgestellt, wir haben die Neutralität damit mehr als erfüllt. Wir sind weit, weit über das hinausgegangen, was wir als neutraler Staat eigentlich tun müssten. Ja, das ist 1975, 76 sind da die ersten Beiträge erschienen in der juristischen Fachwelt, die genau das festgestellt haben. Und seitdem haben wir das aber so beibehalten.
Bei solchen Themen, die juristisch komplex sind, ist ja oft die Frage für viele Menschen, die sich nicht täglich damit beschäftigen, warum ist das überhaupt wichtig für mich? Was ändert das für mich? Was würden Sie diesen Menschen darauf antworten?
Ich glaube, es gibt zwei Aspekte. Der eine, ganz einfach, die österreichische Wirtschaft ist nahezu prädestiniert dafür, ja, in den europäischen Rüstungsbemühungen, die wir gerade haben, mitzumachen, wovon wir alle profitieren würden. Ja, einerseits führt es zu einer stärkeren wirtschaftlichen Entwicklung in Österreich und die brauchen wir, glaube ich, gerade alle dringend. Andererseits aber führt es auch zu einer gewissen Autonomie, die wir dadurch gewinnen. In Österreich einerseits, aber auch in Europa. Jetzt haben wir die letzten 30, 40 Jahre so erlebt, dass wir eigentlich immer so ein bisschen unter dem Schutz der Vereinigten Staaten gestanden sind. Ja, und jetzt müssen wir diese Denkart, glaube ich, sehr, sehr stark hinterfragen. Und zuletzt war ja der Herr Gadi bei Ihnen zu Besuch. Ich habe mir das angehört und der zeichnet da ja auch ein Szenario auf, wo wir uns vielleicht nicht mehr auf die USA verlassen können. Und gerade dafür ist es wichtig, dass wir in Europa und auch in Österreich eine entsprechende Industrie auch haben, ja, die sich im Fall des Falles selbst verteidigen könnte. Mhm. Und ich glaube, dass das ein wahnsinnig wichtiger Punkt ist für alle Österreicherinnen und Österreicher derzeit.
Wer ist denn da unser größter Konkurrent, würden Sie sagen? Welches andere Land? Oder sind das eh alle irgendwie?
Ich glaube, es sind eh alle. Man sieht in den letzten Jahren, gerade wenn man sich Kapitalmarkttransaktionen ansieht, also Börsetransaktionen, zwei ganz konkrete Player, die da sehr aktiv sind. Ja, das ist einerseits in Tschechien, die Czechoslovak Group. Ne, die ist ja vor, ich glaube, 2 Monaten an die Börse gegangen und hat sehr, sehr viel Kapital eingesammelt bei diesem Schritt. Und andererseits Rheinmetall in Deutschland, die natürlich so eine gewisse Platzhirschfunktion haben, die ja auch gerade, ich glaube, 600 Millionen Euro an Anleihen am Kapitalmarkt platziert haben. Ja, wo man sieht, das ist ein sehr, sehr relevantes Thema. Ich glaube aber gar nicht so sehr, dass das ein Thema ist, wo man sagt, wir haben da Konkurrenzen. Ja, sondern in Wahrheit geht es darum, eine generelle europäische Lieferkette aufzubauen oder zu verstärken. Wir haben es ja punktuell schon, muss man ja auch sagen. Ja, es gibt ja durchaus viel in Österreich und in Europa. Und die einfach so stark und autark aufzustellen, dass es keine großen Importe mehr außerhalb der EU gibt.
Es zeigt sich ja, soweit ich das überblicke, dass Europa generell in der Forschung in dem Bereich ganz gut unterwegs ist, aber in der Umsetzung ein bisschen hinten nach ist. Nicht nur Österreich, aber Österreich. Und es stellt sich die Frage, ob wir da insgesamt auch als Europa, ja auch mit dem, was Sie vorher gesagt haben, politisch gewünschten Veränderungen des wir rüsten jetzt auf, wir schützen uns mehr, mithalten kann.
Was wir sehr stark wahrnehmen, ist, dass es gerade in den letzten 2 Jahren, würde ich jetzt ungefähr festmachen, sehr, sehr viel Bewegung gibt. Mhm. Ja, und zwar in die Richtung, dass wir da stärker und besser werden. Es gibt sehr, sehr viel Risikokapital in dem Bereich. Venture Capital Investoren haben sehr, sehr stark auf das Thema Defense gesetzt in den letzten Jahren. Es gibt diverse sehr, sehr schöne Beispiele generell aus Europa, die sehr stark gewachsen sind in den letzten Jahren. Ja, ich möchte doch da bitte keinen Namen nennen. die sehr, sehr viel Geld bekommen haben von Geldgebern. Ja, das sind einerseits natürlich Banken, wenn es um Finanzierungen geht, aber es sind auch sehr viele Eigenkapitalgeber, das heißt Investoren, die da längerfristig investiert bleiben wollen. Und da findet ein exorbitantes Wachstum gerade statt in dem Bereich. Ja, das kann man mitverfolgen, das sieht man und das wird sich hoffentlich in den nächsten Jahren auch positiv äußern mit einem, ich sage mal, höheren weltweiten Marktanteil. Und ja, es ist richtig, dass wir viel forschen und dann wenig sozusagen auf die Straße bringen, aber ich glaube, gerade dann, wenn die Risikokapitalgeber, die Investoren da drauf springen, dann wird sich das hoffentlich bald bessern.
Aber jetzt frage ich Sie nochmal, wo wäre Ihrer Meinung nach umgekehrt die rote Linie? Was sollte weiterhin verboten bleiben und um unsere Neutralität zu schützen, so wenn man das jetzt so banal und plakativ benennen würde? Oder sehen Sie da keine roten Linien?
Nein, es gibt, glaube ich, schon die eine oder andere rote Linie. Ja, das ist dort nämlich, wo dieses internationale Haager Übereinkommen sagt, das müssen neutrale Staaten jedenfalls tun. Ja, und solange wir das sozusagen einhalten und das im Gesetz auch verankert haben, sind wir neutral. Und das ist dort, wo wir Truppenbewegungen auf österreichischem Grund und Boden zulassen würden und zum Beispiel jetzt fremde Truppen, ukrainische Truppen, um jetzt in diesem konkreten Beispiel zu bleiben, weil es das naheliegendste ist, in Österreich zulassen und hier auch ausstatten würden. Ja, das ginge nicht. Genauso glaube ich, dass direkte Lieferungen von Waffen in die Ukraine weiterhin ein No-Go bleiben müssten, ja, um die Neutralität zu sichern. Warum? Es ist ja für mich naheliegend, ja, wenn jetzt zwei Konfliktparteien miteinander in Streit sind, ja, dass man sagt, okay, die Rüstungsindustrie, die diese Staaten jetzt irgendwie unterstützt oder ausstattet, die ist für uns ein taugliches Kriegsziel. Ja, und nach diesem Gedankenspiel, ja, wenn dann in Österreich ein Berg stehen würde, von dem aus Panzer in die Ukraine geführt werden, wäre es naheliegend für Russland dann Österreich anzugreifen. Ja, und das ist ja Sinn und Zweck dieser neutralen Bestimmung, dass man sagt, okay, andere Staaten akzeptieren die Neutralität dieses Staats und werden ihn nicht in Konflikte ziehen, dafür aber mischt sich dieser Staat auch nicht in diese Konflikte ein. Das ist ein bisschen der Abtausch, wenn man so will. Ja, klingt jetzt alles sehr zynisch, aber so sind wir Juristen manchmal. Und genau da wäre dann, glaube ich, die rote Linie.
Okay. Was haben Sie, wenn Sie so, nachdem es ein Gebiet ist, mit dem Sie sich seit einigen Jahren intensiv beschäftigen, wir haben den Entwurf am Tisch liegen, für eine Einschätzung, wie lange könnte das jetzt noch dauern, bis sich da was ändert, logistisch?
Na, ich hoffe, dass es relativ bald passiert. Wir haben einen Entwurf, der sehr, sehr gut funktionieren würde. Soweit wir wissen, ist in der Abstimmung. Wir haben gerade aktuell auch das Sicherheitsexportgesetz, noch heißt es Außenwirtschaftsgesetz, aber es wird dann umbenannt, das in genau dieselbe Kerbe schlägt. Ja, auch das dient ja dem Zweck, die österreichische Industrie so ein bisschen zu, ich will nicht sagen entfesseln, aber zu fördern, es der österreichischen Industrie leichter zu machen, international Geschäfte abzuschließen und auch zu exportieren. Und in dieselbe Kerbe schlägt ja auch das, ja, nur dass es sich nicht auf die Industrie beschränkt, sondern alle Geschäftsbereiche betrifft, die ja sonst gar nicht beteiligt wären. Und ich glaube schon, dass es da eine relativ große Mehrheit gibt, das grundsätzlich zu ermöglichen. Ja, und dementsprechend hoffe ich, dass man das mit dem Sicherheitsexportgesetz, ich glaube, das soll im Herbst beschlossen werden, durchbringt, ja, und dass das Thema damit dann ein bisschen einfacher wird.
Wir sind gespannt, bleiben dran. Danke, dass Sie heute da waren.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war Was wichtig ist mit unserem heutigen Gast Alexander Stückelberger. Die Texte von meiner Kollegin Madeleine Stottmeier zum Thema unserer Folge finden Sie in den Shownotes und das komplette Interview mit unserem Gast können Sie auch ansehen, nämlich auf unserem YouTube-Kanal und auf unserer Website im Player-Bereich. Ein Hinweis noch für alle Sportbegeisterten und alle Rätselfreunde: Kennen Sie schon unser WM-Rätsel? Während der Fußball-Weltmeisterschaft schalten wir jeden Tag ein neues Türchen frei, hinter dem sich je eine Frage zur WM-Geschichte verbirgt. Und auch ein Hinweis. Sie können die Hinweise sammeln und unser Lösungswort knacken und einen Preis gewinnen. Wir verlosen nämlich unter allen richtigen Einsendungen 2 Tickets für das erste Ländermatch nach der WM. In diesem Sinn, danke fürs Zuhören, viel Spaß beim Rätseln und WM-Schauen. Bis bald.